des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext steht in dem Buch Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Ich lade Sie ein, zur Lesung noch einmal aufzustehen. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Das Thema für den heutigen Gottesdienst habe ich schon erwähnt: Wenn gebetet wird. In der vergangenen Woche haben wir Konfirmandenunterricht gehabt und über das Gebet gesprochen. Eins der Ergebnisse war, dass wir immer und überall beten können. Dazu müsste man nicht einmal in einer Kirche sein. Obwohl Kirchenräume ja einladen zum Innehalten und Beten. In unserem Sommerurlaub haben meine Frau und ich uns auch Kirchen angesehen, wenn wir so auf Erkundungstour waren. Und dann setze ich mich gerne eine Weile hin, genieße die Ruhe und spreche ein Gebet. Ich kann gut nachempfinden, was Gutzkow zum Gebet sagt. Die Macht des Gebetes liegt in der Ruhe, die nach ihm auf unser Inneres sich breitet. Das ist eine starke Erfahrung, die der Betende machen kann. Die Macht des Gebetes liegt in der Ruhe, die nach ihm auf unser Inneres sich breitet. Gebet verändert also auch den Betenden selbst. Jesus Christus hat ja seine Zuhörer in der Bergpredigt ermutigt zu beten. Er sagte, und das sind neben dem Vater unser wohl die bekanntesten Worte zum Thema Gebet: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, dem wird gegeben. Und wer da sucht, der wird finden. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Da kommt mir ein Lied in den Sinn. Haben wir auch schon hier gesungen. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Welch eine Einladung zum Gebet von Jesus Christus, unserem Herrn. Gott wartet auf uns und auf unser Bitten, dessen können wir sicher sein. Gott ist ganz Ohr. Wir sollten ganz Mund sein beim Beten. In der ersten Christengemeinde gehört das Gebet zum regulären Tagesablauf. So scheint es. Es wird uns am Anfang der Apostelgeschichte schon berichtet in Kapitel 2. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sehen wir auch in unserem Predigttext, den wir vorhin gehört haben. Die junge Christengemeinde war in große Not geraten. Es gab von oberster Stelle energischen Widerstand gegen die Christen. Der König Herodes tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Schreckliche Geschichte. Der Apostel Jakobus hatte also schon dran glauben müssen. Und König Herodes war ein höriger Despot. Als er merkte, dass die Juden sich darüber freuten, setzte er auch noch den Petrus fest, ab ins Gefängnis. Wie gut die Verwahrung war, wird uns ja ausgiebig berichtet. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Da schien gar nichts mehr zu gehen. Das schien ja ein super Schachzug gewesen zu sein, den Anführer dieser neuen Christengruppe auch noch festgesetzt. Ein Schachmatt stand ihm bevor. Und was wird von der Gemeinde berichtet? Wie reagierten die Christen auf diesen vermeintlichen Sieg? Das wird uns nur mit einem kurzen, knappen Satz geschildert. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Man kann es fast spüren, dass sich hier ein Machtkampf ereignet, entfaltet. Das Getöse und Bromborium des Königs Herodes mit Gefängnis, mit Ketten und Soldaten und sich anbahnender Hinrichtung des Petrus. Und im Gegensatz dazu das anhaltende Gebet der Gemeinde, die Gott in den Ohren liegt und ihm ihre ganze Not hinhält. Das führt uns zu einem Hauptgedanken dieser Predigt. Die Gemeinde führt ihren Kampf ganz mit dem Gebet. Eine andere Art des Kampfes hat ihr Herr selbst verworfen, als er sagte, und das ist auch in der Bergpredigt zu finden in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das hat die junge Christengemeinde praktiziert. Bittet für die, die euch verfolgen. Das ist ihre Art der Kampfesführung, wenn man es so aussprechen will. Das Wort Gottes gebrauchen und das Gebet pflegen sind die einzigen und besten Möglichkeiten, wie eine Gemeinde sich wehren kann gegen weltliche, teuflische und dämonische Übermächte. Der Apostel Paulus, Gründer von so vielen neuen Gemeinden seiner Zeit, hat das auch gewusst und an fast allen Gemeinden in seinen Briefen darauf hingewiesen. So schreibt er an die Römer in Kapitel 12, Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und an die Kolosser, Kapitel 4, Vers 2 und 3, klingt es ähnlich. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Oder an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Es gäbe noch weitere Bibelstellen in seinen Briefen, die das Gebet in Fokus nehmen. Für die Gemeinde ist und bleibt das Gebet das Mittel, sich in dieser Welt zu behaupten und zu bewähren. Wenn eine Gemeinde betet, dann ist sie ganz bei sich und ganz bei Gott. Auch die heutige Christengemeinde, auch unsere Hohenhorster Martinsgemeinde ist ganz bei sich und ganz bei Gott, wenn sie betet. Das ist ihre Stärke. Das ist Ausdruck ihres Lebens. Im evangelischen Gemeindelexikon von Brockhaus ist zum Stichwort Gebet zu lesen, sehr interessant, das Gebet als Gespräch mit Gott gehört zu den wichtigsten Lebensäußerungen der Gemeinde Christi als des Volkes Gottes. Wichtigste Lebensäußerung. Ich glaube, das müssen wir uns auch deutlich merken, die wir so enthusiastisch und aktiv sind. Das Gebet bleibt wichtigste Lebensäußerung. Wenn in einer Gemeinde gebetet wird, ist das die beste Investition, die sie machen kann. Ich lade heute bei dieser Gelegenheit herzlich gerne ein zum Gebetskreis unserer Gemeinde, jeden Dienstagmorgen von 10 bis 11 Uhr in der Bücherstube im Gemeindehaus. Wer sich da frei machen kann, herzlich willkommen. Kommen wir noch zu einem zweiten Hauptgedanken dieser Predigt. Im Gebet ruhende Hände sind Aktivposten der Gemeinde. Sie haben richtig gehört. Im Gebet ruhende Hände sind zuhöchst aktive Posten einer Gemeinde. Das zeigt sich doch im Fortgang der Geschichte. Wo die Gemeinde im Gebet ruht, aktiviert Gott seine ihm eigene Welt. Und siehe, schreibt Lukas in der Apostelgeschichte bei der Einleitung des Handelns Gottes in dieser Geschichte und will damit zeigen, jetzt kommt's, aufgepasst, die steile Wende ist im Kommen, der Engel des Herrn ist im Anmarsch. Und damit wird es Licht in dem Raum, wie dieser noch nie zuvor Licht gesehen hat. Doch selbst dieses grelle Licht scheint den Petrus nicht gestört zu haben. Er hat einen ganz gesegneten Schlaf, sodass ihn der Engel des Herrn sogar einen Seitenhieb in die Rippen geben muss, damit er wach wird. Welch eine Gelassenheit strahlt dieser Mann aus. Sicher auch eine Frucht des anhaltenden Gebetes der Gemeinde. Der Engel gibt ihm einen Hieb, so einen Wecker möchte ich auch mal haben. Und dann geht es ganz schnell. Steh schnell auf, hieß die Anweisung des Himmelsboten, wobei ihm schon die Ketten vom Leibe fallen. Dem Petrus muss man auch alles sagen, mag der Engel gedacht haben. Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Auf geht's, wirf deinen Mantel noch um und folge mir. Mann, Petrus, bist du so müde oder tust du nur so? Möchte man meinen. Aber wie gesagt, er war ja gerade in der Tiefschlafphase. An die beiden Wachen kamen sie ungesehen vorbei. Und schließlich verfügt das Gefängnistor über einen höchst modernen Selbstöffnungsmechanismus, wie die heutigen Krankenhäuser ihn haben. Unglaublich. Das Tor öffnet sich und Gott lässt die beiden hindurchgehen. Es wird einfach wahr. Im Gebet ruhende Hände sind höchst aktive Posten der Gemeinde. Es ist schon zum Staunen und beschämend, auf welche Weise Gott seinen Diener wieder auf freien Fuß bekommt. Aber so ist das mit Gott und mit dem Gebet zu ihm. John Piper, ein Missionstheologe unserer Zeit, schreibt in seinem Buch, das wir in unseren Studien in Korntal an der Akademie für Weltmission zu bearbeiten hatten: Prayer humbles us as needy and exalts God as all sufficient. Ich habe mal eine freie Übersetzung versucht. Im Gebet werden wir zu Bescheidenen und Bedürftigen und erheben Gott als den in sich Vollkommenen. Wenn wir auch bedürftig sind, sehr bedürftig sind, Gott hat alle Mittel und er weiß zu helfen. Deshalb sind betende Hände nie untätige Hände, sondern schaffen die Verbindung zwischen unserer so ohnmächtigen Situation und Gottes souveränem Ideenreichtum an Einsatzmöglichkeiten. Da kann man nur staunen über Gott. Und über die Wunder, die er tut. So hat das Klaus Heitzmann ausgedrückt. Ich freue mich darüber, dass Gott so ist, wie er ist. Und wir sollten mit ihm rechnen. Wir brauchen keinen großen Glauben, aber einen Glauben an einen großen Gott. So hat es mal jemand formuliert. Mein burundischer Kollege André Nsengiyumva und ich waren mit unserem Toyota Hilux Pritschenwagen unterwegs. In seinem Heimatdorf gab es eine Druckerei, auf die war ich immer mächtig neidisch in unserer Arbeit in Burundi. Sie hatten einen großen Druckauftrag von uns bekommen, ein neues Studienbuch mit 2500 Exemplaren zu drucken. Es war Wirtschaftsembargo gegen Burundi, aber wir hatten Druckpapier und das musste zur Druckerei gefahren werden. Es war auch die aktive Zeit der Rebellengruppen in Burundi. Wir beteten für eine behütete und schadenfreie Reise und fuhren früh am Morgen los. Zunächst führte die Straße am Ufer des Tanganyikasees entlang. Schon so manches Mal waren hier Rebellen aktiv gewesen und hatten Reisende überfallen, weil hier ein Ausweichen wegen des Sees kaum möglich war. Zwei Drittel unserer Reise lag an dieser Strecke und ging schon einmal gut ab. Dann kam noch der steile Anstieg in die Berge, wo es mit dieser schweren Fracht beladen nur sehr langsam voranging und wir umso leichter ein Angriffsziel darstellten für die Rebellen. Nach ein paar Kilometern trauten wir unseren Augen nicht. In einer ausgedehnten Kurve saßen in einiger Entfernung Männer in Zivil, bewaffnet mit Kalaschnikows und Knüppeln. Eine Rebellengruppe also. Aber sie rührten sich nicht vom Fleck. Und wir passierten die Straße und fuhren wie ungesehen davon. Unsere Erleichterung können Sie sich vorstellen. Und als unser Motor in der steilsten Strecke zu heiß wurde und wir eine Pause machen mussten, bangten wir noch einmal, waren wir doch so ein richtig gutes Angriffsziel. Aber niemand tauchte auf und wir konnten nach einer circa 15-minütigen Pause unversehrt unsere Fahrt fortsetzen. Sie können sich vorstellen, wie froh wir an diesem Abend waren, wieder zu Hause zu sein. Gott hatte unser Gebet erhört und auf seine Weise uns vor den Rebellen bewahrt. Und wie ist doch gleich sein Name, der meines Kollegen, manchen habe ich es schon erzählt, André Nsengiyumva. Und dieser Name in Kirundi, Nsengiyumva, besteht aus drei Worten. Nsenga heißt, ich bete. Das You steht für Gott, für Imana, ist das Pronomen für Gott. Und das Umwa kommt von Hören, Kumwa. Und so heißt dieser Name übersetzt, ich bete zu dem, der hört. Das ist sein Name, sein Nachname. Nsengiyumva, ich bete zu dem, der hört. Unser Gott hört. Das ist meine größte Hoffnung für alle Gebete. Und ich wünsche uns allen, auch unseren Kranken, die wir vermissen und lieben, dass Gott sich ihrer erbarmt und als derjenige zeigt, der unser Gebet hört. Das gilt für uns persönlich, wie für unsere Gemeinde. Ich wiederhole gerne noch einmal die Hauptgedanken. Die Gemeinde führt ihren Kampf ganz mit dem Gebet. Das ist das einzige, scheint mir, Mittel, was uns erlaubt ist in diesem geistlichen Kampf. Und zweitens, im Gebet ruhende Hände sind Aktivposten der Gemeinde. Und vielleicht nehmen Sie das mit und beten auch zu Hause für unsere Gemeindegruppen und dass Gott mit uns etwas Großes tut. Ich wünsche uns Mut und Muße zum Beten. Es lohnt sich. Ich schließe mit Worten von Ernst Karl Graf von Benzelsternau. Er sagte, Gebet aus dem Herzen ist Vorgefühl der Seligkeit. Amen.